In unserer heutigen Episode tauchen wir in eine der prägendsten Lebensphasen ein, Kindheit und Pubertät. Wir haben diesmal ein bisschen überzogen, aber hoffen, dass du trotzdem dran bleibst und unsere Gespräche interessant findest. Eine Zeit voller Spiel, Neugier und Nachahmung, aber auch voller Reibung, Identitätssuche und innerer Umbrüche. Wir sprechen über das, was Kinder stark macht, was sie formt und wie sich in der Jugend alles neu sortiert. Körper, Gefühle, Denken und Zugehörigkeit. Es ist eine Folge über Entwicklung, Freiheit und Prägung und darüber, wie wir Schritt für Schritt zu uns selbst werden.
Herzlich willkommen beim Creative Change Works Podcast mit Anja Sina Scheer und Katrin Herrmann. In diesem Podcast erfährst du, wie Energie unser Leben prägt und wie durch energetisches Bewusstsein mehr Einklang mit dir selbst und in deinem Leben entstehen kann. Viel Freude beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Creative Change Works Podcast, gemeinsam mit der lieben Anja Sina Scheer und mir, Katrin Herrmann. Ja, wir sind in der zweiten Episode angelangt in unserer Lebensphase-Reihe und möchten heute über die Phase der Kindheit und Pubertät sprechen. Und da dachten wir uns, um einen kleinen Einstieg zu machen, liebe Anja, was sind denn drei Dinge, die du mit deiner Kindheit verknüpfst?
Also, was ich sehr intensiv an Erinnerungen trage aus dieser Zeit, und das ist auch was, was nach wie vor in mir sehr lebendig ist, ist wirklich ein großer Tatendrang. Also das hat dich wirklich als Kind schon, wo ich immer, was kann ich machen? Das kennen viele, glaube ich, auch noch vielleicht aus der Erinnerung. Oder die Eltern können es gut erzählen. Für mich war es schlimmste Langeweile und etwas, wo ich keine Möglichkeit hatte, irgendwas vorwärts zu bringen. Ich war auch immer viel draußen unterwegs und habe irgendwie immer irgendwelche Projekte initiieren wollen und irgendwas anregen wollen, dass alle an einem Strang ziehen und jetzt irgendwas bewegen. Und das sind halt dann so Aufräumaktionen von Spielplatz oder wir haben halt auch oft so Geschichten nachgespielt, wo wir dann aufs Garagendach geklettert sind und wir haben gespielt, dass wir verfolgt werden und wir mussten irgendwie die Bösen überwinden und überlisten. Das ist echt sowas, also so diese Abenteuerlust und dieses wirklich so vorwärtsgehen und was bewegen. Das ist echt eine sehr, sehr intensive Erinnerung für mich aus der Kindheit. Dann tatsächlich auch ein wirklich, ich hatte immer so ein tiefes Gefühl von Verbundenheit auch mit dem Leben und so mit dem großen Ganzen. Und eben, ich war wahnsinnig wissensdurstig und auch das habe ich mir tatsächlich sehr beibehalten. Also ich habe mich auch ständig mit irgendwelchen Themen beschäftigt, zum Beispiel das Universum oder die Ägypter. Also so ständig irgendwie nach Input suchen und wissen wollen und so richtig eintauchen in verschiedenste Aspekte des Lebens und so richtig tief gehen wollen. Das hatte ich zum Beispiel als Kind auch schon ganz, ganz intensiv und ich kann mich da gut erinnern, in der Nachbarschaft ein befreundeter Junge. Wir hatten dann so in den 90er Jahren war das ja sehr beliebt, dass man sich gegenseitig an den Wochenenden zum Raclette-Essen eingeladen hat. Und dann haben die Eltern quasi, keine Ahnung, Wein getrunken und wir sind rausgegangen, haben uns aufs Mülltonnenhäuschen gesetzt, haben in die Sterne geschaut und wirklich krasse philosophische Gespräche geführt. Und ich muss auf jeden Fall in der Grundschule oder so gewesen sein, aber das weiß ich, das ist auch sowas, was, also so dieses in die Tiefe gehen wollen und erkunden wollen und alles so aus einer tiefen Verbundenheit, das hatte ich auch. Und ich habe echt immer sehr, sehr gerne gelacht und war schon auch immer, auch in der Schulzeit, definitiv eine, die oft den Unterricht gestört hat. Einfach aufgrund dessen, dass ich halt voll die Lachflashs bekommen habe, weil ich halt einfach auch eine sehr rege Fantasie hatte und den Lehrern manchmal zu genau zugehört habe und es dann teilweise super ulkig fand. Die fanden es natürlich nicht immer so lustig. Aber ja, Lachen ist definitiv auch eine Qualität gewesen, die ich sehr intensiv als Kind gelebt habe. Wie schaut es denn bei dir aus?
Ja, sehr schön. Also mir kam auf jeden Fall als allererstes Freundschaft, weil ich als Kind einfach richtig gute Freundinnen hatte und gefühlt jeden Tag mit denen nach der Schule oder auch schon nach dem Kindergarten gespielt habe und die Wochenenden irgendwie haben wir jedes Mal beide Nächte übernachtet und sind teilweise auch zusammen in Urlaub gefahren. Also das war einfach sehr, sehr intensiv und sehr, sehr schön, fast schon geschwisterlich. Und dann würde ich sagen, spielen. Also einerseits bin ich aufgewachsen in einer Wohngegend, wo gerade ganz viele junge Familien gebaut haben. Und wir waren, glaube ich, manchmal irgendwie so 20 Kinder und haben im Sommer draußen Verstecken gespielt. Also das war einfach so ein Paradies, wenn ich da jetzt dran denke. Und ja, es gab auch irgendwie nie Langeweile, weil dann war halt klar, okay, dann gehe ich irgendwie zu dem Nachbar oder der Nachbarin und klingel halt und frag, ob wer mit rauskommen spielen möchte, so. Und genau, das war auf jeden Fall richtig cool. Und wir hatten einen Barbie-Keller. Das heißt, wir hatten zwei ganze Räume im Keller nur für Barbie.
Krass.
Da waren wir auf jeden Fall auch stundenlang. Das weiß ich auch noch.
Ja, haben
wir
jetzt, wo du sagst.
Gemacht,
das war, ja, was? Nee, jetzt erzähl das fertig.
Ja, in der 5. Klasse haben wir dann ein Ritual gemacht und haben dann die Barbies sozusagen verabschiedet, weil wir dann entschieden haben, wir sind jetzt cool und wir werden jetzt jugendlich.
Ah, ja. Diese Phase ist vorüber. Ja, ich jetzt nur, wo du es erwähnt hast, dieses, darf die Anja rauskommen zum Spielen, dieses Klingeln an der Haustür und dann darf der rauskommen. Das ist mir jetzt gerade wieder so eingefallen, weil genau dieser Satz, den habe ich echt schon lange nicht mehr gehört. Aber das kann ich auch noch erinnern.
Ja, witzig. Und ja, als Letztes würde ich schon auch sagen, so diese Neugierde und draußen irgendwie auch Dinge zu entdecken. Also wir waren schon auch einfach super viel draußen, waren manchmal im Wald oder sind irgendwie einfach so, ja, hatten da super viel Freiheit. Und ich bin auch sehr tierverbunden aufgewachsen, würde ich sagen. Genau, bin ja auch deswegen irgendwie früh Vegetarierin geworden und ja. Und das auch in Verbindung mit dem Körper. Also auch so, ich war irgendwie hab 7 Sportarten gemacht und ständig irgendwie so on the run und unterwegs. Sehr voller Energie.
Ja, schön. Kann ich fühlen. Ja. Und was würdest du sagen von diesen Zeiten? Was ist da noch in dir jetzt so präsent?
Also auf jeden Fall immer noch so die Freude an Bewegung und witzigerweise auch immer mehr wieder am Spielen. Also ich habe das Gefühl, das ging irgendwann so ein bisschen unter, so in meiner Jugendzeit und auch während dem Studium. Und jetzt in den letzten 1-2 Jahren habe ich das auch wieder voll entdeckt. Und erst am Freitag haben wir einen Spieleabend gemacht. Und ich fand es total cool. Genau. Und witzigerweise arbeite ich auch jetzt ja wieder mit Kindern und Jugendlichen und habe da so Handpuppen, mit denen ich dann eben auch so Rollenspiele mache. Und das macht mir auch total Spaß. Und da kommen so ganz andere Fähigkeiten raus. Es ist enorm.
Es ist so lustig, weil meine Schwestern hatten letztes Jahr einen runden Geburtstag und wir ich habe zu meinem runden Geburtstag quasi auch, da haben sie eine Kinderaufführung, die wir damals einstudiert haben, nachgespielt. Total witzig. Und haben dann ein Video gemacht und mit ganz viel Grüßen und so weiter. Und wo wir halt für meine eine Schwester überlegt haben, was wir machen sollen, haben wir gesagt, das wäre voll cool, die Kasperltheaterpuppen wieder rauszukramen. Und leider dachten wir, sie wären weg. Und ich habe jetzt irgendwann im Herbst nochmal bei mir aufgeräumt und dann habe ich sie wieder gefunden. Und ich habe mir gedacht, wie cool ist das denn?
Oh, wie schön, ja.
Weil die einfach, es waren schon coole Sachen. Und ich, auch das kann ich total fühlen, weil ich nämlich tatsächlich auch, ich habe jetzt jahrelang überhaupt keine Lust gehabt auf Spielen. Und Silvester haben wir tatsächlich einen Spieleabend gemacht und ich hatte voll den Spaß und war voll drin. Und eben, ich bin ja auch ein großer Fan der Escape Games, wo ich auch so denke, jetzt, wenn wir drüber reden, das ist schon so diese Geschichte wie früher. Da haben wir es uns halt ausgedacht und so wird es halt vorgegeben, aber das ist schon was auch irgendwie schon immer da war. Ich habe schon immer auch Krimis gelebt und wollte immer irgendeine Gruppe, die Verbrechen aufdeckt, also so TKKG und so, da haben wir immer nachgespielt.
Anja, die Detektivin.
Ja, cool.
Tja, man kann seinen 6. Sinn ja auch anders nutzen, gell?
Genau. Naja, aber eben jetzt, wir hoffen, dass du auch als Zuhörerin, Zuhörer auch solche Erfahrungen in dir gemacht hast. Und wir wollten eben so ein bisschen wachkitzeln, was vielleicht eben auch in der Kindheit Tolles war. Es war nicht immer alles toll, aber es gab eben auch so ganz spezielle Lichtpunkte und das waren jetzt definitiv auch für mich so totale Lichtpunkte auch aus der Kindheit, wo ich sage, das habe ich geliebt und eben, daher auch die Frage schon an Katrin, es ist auch etwas, was jetzt immer noch da ist und ich glaube, du bist ja immer noch sehr gern mit deinen Freundinnen unterwegs.
Ja, genau, und das dachte ich auch schon, ja, dafür bin ich auf jeden Fall auch sehr dankbar, dass ich so viele tolle Freundinnen habe, ja.
Und alle spielen auch sehr gern. Genau, und jetzt einfach kurze Überleitung eben zum Thema eben der Kindheitsphase. Wir haben ja in der letzten Folge so bis 3 gesprochen und jetzt geht's eben um die Kindheitsphase und dann auch im Übergang eben ins Jugendlichenalter. Und eben die große Frage, was ist denn energetisch entscheidend in dieser Phase, was passiert in dieser Phase? Und es ist auch immer ganz interessant, eben mit Katrins Background natürlich. Und du bist ja auch aktiv jetzt gerade in dieser Richtung, eben aus der psychologischen Sicht. Was sind denn da so wichtige Pfeiler an Entwicklung, die in diesen Zeiten des Lebens tatsächlich stattfinden?
Ja, also ich würde sagen, gut, mit 3 Jahren ist ja sozusagen die Hauptphase an so Entdeckung der Umwelt und auch ganz viel Erfahren mit den Sinnen schon nicht abgeschlossen, aber ein Großteil davon sozusagen schon gut angelegt. Und dann würde ich schon sagen, ist natürlich so die Entdeckung des eigenen Ichs eine große Phase, so diese bekannte Trotzphase und irgendwie halt immer mehr ja reinwachsen in diese Selbstbestimmung und Zeitvorstellung, also das Denken zum Beispiel verändert sich auch. Und dann natürlich irgendwo Schuleintritt, das ist ja auch nochmal ein Riesenübergang in eine ganz andere Struktur, wo auch nochmal irgendwie von Sozialkompetenz her, würde ich sagen, ein großer Entwicklungsschritt gemacht wird. Ja, und dann eben bis rein ins Jugendalter, wo dann, würde ich sagen, so Identität und Autonomie ganz prägend sind, habe ich erst heute wieder so gelesen.
Was mich ja interessieren würde, was ist denn mit dieser Trotzphase oder was ist der Hintergrund dieser Trotzphase jetzt aus der psychologischen Sicht?
Ich würde schon sagen, so Ich-Entwicklung und Ich-Stärkung und eigener Wille.
Das heißt Abgrenzung quasi. Das heißt eine Form von Abgrenzung, die dann mehr stattfindet aus dem, okay, ich bin in dem eingebettet und werde mehr zur Eigenständigkeit und muss daher auch meinen eigenen Willen quasi mehr durchsetzen, den vermeintlichen.
Und ich glaube, ja, genau. Und ich glaube schon auch, dass so überhaupt Emotionsentwicklung, also Kinder kommen da ja schon einfach auch in absolute Wutzustände zum Beispiel und können sich ja noch nicht wirklich selber regulieren, sondern müssen darin einfach ja auch noch begleitet werden. Und dass halt auch da sich einfach super viel umstrukturiert im Hirn und wächst und sich entwickelt, wie dann später in der Pubertät wieder.
Das heißt aber, wir haben ja schon darüber gesprochen, eben ist es tatsächlich so, die ersten 3 Monate, 9 Monate, 12 Monate machen wirklich einen Unterschied. Dann haben wir eben 18 Monate, ist nochmal wirklich eine Schwelle und dann eben so um die 3 Jahre, also so vom 21, 36 Monate, sind sehr eng getaktet. Und dann werden aber aus meiner Sicht auch die Zyklen nochmal ein bisschen länger. Mhm. Das heißt, die Grundzyklen auch in der Entwicklungsdynamik werden etwas länger. Natürlich passiert trotzdem wahnsinnig viel in diesen ganzen Phasen. Aber eben, es geht mehr dann ums Ich und dann aber auch in das, okay, und wie bewege ich mich als Individuum tatsächlich in der Welt eben zu anderen Menschen, die ja eben auch außerhalb des direkten persönlichen Umfeldes sind. Das ist dann eben sowas wie die Kindergärtnerin, Erzieherin, dann halt später Lehrerin, Klassenkameraden, andere Kindergartenkinder, Freundeskreis bildet sich mehr. Eben die sozialen Interaktionen werden dann auch wie Musikerziehung, frühkindliche Musikerziehung,
genau,
haben wir auch voll drin.
Ja.
Turngruppen und solche Geschichten. Was man halt so mitmacht, was ja eben auch sehr stark zum einen deutlich macht, okay, was ist das, wie fühlt sich das an, wo sind Unsicherheiten, wird mit Unsicherheiten erstmal umgegangen, wo man ja dann auch merkt, manche Kinder sind dann boom, raus, andere sind vielleicht eher unsicher, ziehen sich eher zurück, müssen halt, und dann entwickelt sich tatsächlich so dieser persönliche Ausdruck auch nochmal in einem viel umfassenderen Sinne. Und wo aber natürlich auch, ich glaube schon, diese Art, das, was vorher quasi aufgenommen wurde, auch im Umfeld und diese Nachahmung und dieses Mitgehen auch von dem, was ihnen vorgelebt wird, auch teilweise deutlich wird. Mir ist es nur mal so ganz deutlich krass aufgefallen, wo, da war ich irgendwie am Olympiapark im Sommer, einfach so. Und da saß ich so auf einer Bank und dann habe ich halt die Menschen, die so vorbeigezogen sind, so beobachtet. Und das war zu krass, da war wirklich eben so ein 4-Jähriger oder sowas, der anhand vom Vater gegangen ist. Und der ist exakt so gegangen wie sein Vater. Der hatte genau das gleiche Gangbild, genau die gleiche Verdrehung in der Körperachse wie der Vater. Und ich mir gedacht habe, wie krass ist das eigentlich? Ja, und so dieses Ding, also Lernen durch Nachahmung und dann probiert man es halt aus. Und das ist ja auch eben das Spannende, gerade in dem Alter, finde ich, ist so der Klassiker. Die Kinder kommen nach Hause und benutzen irgendwelche Worte, die sie halt irgendwo aufgeschnappt haben. Eltern sind meistens entsetzt, weil es halt oft Worte sind, die jetzt nicht unbedingt so toll sind, sondern eben genau mit diesem Ich, du und so
einhergehen.
Genau. Und wo ja eben auch tatsächlich noch das ein Nichtbewusstsein von dem, was ist das, hat das überhaupt für eine Bedeutung letztlich meistens vorhanden ist. Ist ja auch so, das findet, glaube ich, im Kindergartenalter statt und dann meistens so bis Grundschulalter. Und ich glaube, dann lässt es in der Regel Gott sei Dank wieder nach. Korrigier mich, wenn ich da was Falsches sage. Aber so auch dieses Auseinandersetzen mit dem Sterben. Oder und du sollst sterben. Also was teilweise ja auch den Eltern gegenüber geäußert wird und die Eltern dann völlig schockiert sind teilweise. Aber eben die Frage, können sie das überhaupt ermessen, was das wirklich bedeutet und was passiert dann zum Beispiel auch in diesen Phasen, wenn dann das erste Mal eben Klassiker auch dann zum Beispiel ein Haustier stirbt oder sowas. Das ist ja so, sie erleben irgendwie und kriegen es mit, dass das irgendwie dazugehört, aber können es ja selber überhaupt gar nicht einschätzen, was das eigentlich beinhaltet. Das heißt, die Werte, die Wertigkeiten bilden sich heraus und werden abgetastet, aber sind noch nicht so fest verankert in die Langfristigkeit. Und da findet aus meiner Sicht eben auch in dieser Phase ganz, ganz viel statt. Oder wie? Kannst du da noch was zu sagen?
Also ja, würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ich musste gerade auch an so eine Situation im Zug denken, wo ich letztens einen kleinen Jungen gehört habe, der halt irgendwie so gesprochen hat wie seine Mutter, was sozusagen, wenn sie ein bisschen geschumpfen hat. Nee, genau, also du meintest ja, dass einfach Prägungen da irgendwo auch früh entstehen und schon, also noch nicht so fest sind, aber halt doch schon einiges mitgegeben wird. Da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Und klar, irgendwo ja auch.
Und auch so ein Austesten. Also es ist halt auch so ein Austesten, glaube ich, wo schon so, ne, dann, okay, wie ist das, wenn ich mich da drauf fokussiere und dann eben auch festzustellen, okay, das macht mich unglücklich oder das macht meine Eltern unglücklich oder die Mama unglücklich und dann, oh, will ich das und so habe ich es ja nicht gemeint, ne? Also dieses, auch in der Interaktion miteinander, glaube ich, viel mehr eben das Bewusstsein dann eben stattfindet und dadurch aber eben auch dieses Selbstbewusstsein eigentlich entsteht von was will ich nicht, was ist gut, was ist nicht gut. Da ganz, ganz viel eben in diesen Phasen auch stattfindet.
Ja, ja und gleichzeitig, also muss ich irgendwie gerade auch an Loyalität denken, weil das finde ich einfach immer wieder auch so in meinem beruflichen Alltag, dass Kinder ja auch einfach ihren Eltern gefallen möchten und irgendwie gut sein möchten. Ich denke, das ist ja auch einfach ein ganz menschliches Motiv. Und dass natürlich die Abhängigkeit ja gerade im Kindesalter auch noch viel, viel größer ist als jetzt zum Beispiel im Erwachsenenalter. Und deswegen da auch unheimliche Loyalitäten gegenüber Eltern aufgebracht werden, um zum Beispiel zu gefallen. Das finde ich auch immer wieder total faszinierend.
Und was darin aus meiner Sicht auch sehr entscheidend ist, ist Strategieentwicklung. Weil das ist natürlich was, eben ich gerade in den ersten 1-2 Jahren ist halt die innere Kindenergie noch die absolut grundlegende Kraft und die wird sie auch immer bleiben, aber es bildet sich dann eben auch weibliche und männliche Energie mehr heraus. Und eben Strategien sind eben auch sehr mit der männlichen Energie. Welche Strukturen schaffe ich mir? Welche Strukturen funktionieren? Welche Strukturen funktionieren nicht? Welche Arten von Manipulationen funktionieren, um Bindung zu erzeugen, um Sicherheit zu haben? Eben oder auch nicht? Eben, und da habe ich auch so in der Vorbereitung auf diese Podcast-Folge drüber nachgedacht, eben auch was schön machen zu wollen. Das ist ja auch so mit den Bildern. Ja. Also na, Kinder machen dann irgendwas, um den Eltern zu gefallen, auch was Schönes zu machen. Und ja, und das wird ja dann teilweise auch eingesetzt, eben manipulativ. Und ich denke eben, da geht es eben auch darum, genau festzustellen, was ist wirklich nachhaltig gut, was ist nicht gut, was funktioniert grundsätzlich in ihrer Lebenssituation und was funktioniert eben nicht. Und da werden schon gewisse Grundstrukturen gesetzt, die aber trotzdem immer noch sehr viel weicher sind, als es dann zum Beispiel eben in dem späteren jugendlichen Alter ist, wo ja eben dann die nächste Welle kommt, des Selbstbewusstseins kreieren, wo eben dann noch einige Dinge, die vorher noch genommen wurden von den Eltern, wie ausgemistet werden. Magst du da was sagen nochmal, was aus der psychologischen Sicht dann im jugendlichen Alter vor allem so prägnant ist? Mal davon abgesehen, dass die Hormone natürlich viel verändern.
Genau, also ich musste gerade dran denken, ich hatte in der Uni mal ein Seminar, gerade so zum Jugendalter, Adoleszenz. Und ich glaube, so die Essenz, die mir hängen geblieben ist, ist, dass sich einfach unser Hirn so sehr umstrukturiert im Jugendalter, das ist abnormal. Und klar, es ist irgendwo natürlich deswegen so die Phase von Identität oder auch Identitätsdiffusion, also die Frage, wer bin ich? Wie sagt Richard David Brecht und wenn ja, wie viele? Und wo es ganz viel irgendwo drum geht, sich mit so Fragen eben auseinanderzusetzen, wer bin ich und bin ich irgendwie Teil einer Gruppe und was repräsentiere ich nach außen, wo man irgendwo vielleicht auch beginnt, sich politisch nochmal mehr mit Thematiken zu beschäftigen. Und wo ich aber schon auch glaube, ja, dass da natürlich auch viel Raum für entstehen kann, für irgendwie Sorge und Unsicherheit, ja, und irgendwie so ein Gefühl von so Lost sein und Neufindung. Ja.
Energetisch gesehen, was ja auch in der Kindheit passiert ist, dieses Stück für Stück eigenständig werden auch, wo eben vorher so dieses eingebettet Sein auch in dem Umfeld noch sehr viel stärker ist, eben sehr viel durchgängiger ist. Dadurch zum Beispiel auch Transformationen, die die Eltern vollziehen und vor allem auch die Mutter vollzieht, sehr viel unmittelbarer sich auch bei den Kindern auswirken. Von daher, ja, Mütter und auch Väter prinzipiell können was lösen, was dann auch für die Kinder eine Wirkung hat. Und das ist ja auch oft so, gerade wenn Kinder Schwierigkeiten haben, also kleinere Kinder, ist immer ganz gut auch mit einzubeziehen, okay, was ist zu Hause los, was ist da gerade Thema. Ich rückwirkend muss jetzt auch sagen, viele Dinge kann ich jetzt auch rückblickend sehr mit den Geschehnissen bei uns zu Hause verknüpfen und merke einfach, okay, irgendwie ist kein Wunder gewesen, dass es mir in der Phase so und so ging und dass es das und das mit mir gemacht hat, ne? Eben weil das noch viel mehr eine Einheit ist und dann quasi wie ein Herauswachsen ja Stück für Stück passiert und eben mit dem Eintreten eben so in die Pubertät dieser Prozess nochmal sehr intensiviert wird. Und dann eben auch die Frage, wie sehr sind die Verbindungsstrukturen, also wie viel Strukturen hat man sich geschaffen, die eben auch funktionieren und Sicherheit geben in Verbindung und in der Ausrichtung auf die Eltern. Deshalb, es gibt ja auch Kinder, die total brav sind in der Pubertät und eben nicht so die krassen Reibungen haben und wo diese Reibungsphase dann oft zum Beispiel tatsächlich erst in den Anfang 20er Jahren stattfindet oder dann halt tatsächlich sich so auf den Rest des Lebens überträgt. Und wieder andere, die halt massive Reibungen haben, aber dann halt, wenn sie dann durch sind, dann auch was Gutes draus entsteht oder auch wieder eine gute Annäherung stattfindet. Aber dieses Freimachen ist halt ein ganz, ganz entscheidender Aspekt am Ende des Tages. Und wie er gelebt wird, kann ganz unterschiedlich sein. Und natürlich ist es dann auch wieder von den Umgangsweisen abhängig, aber ich glaube halt auch, was in der Zeit sehr stark hervortritt, ist so dieses, was quasi in der Tiefe auch an Lebensausrichtung zum Beispiel die seelische mitgebracht hat, dass das nochmal deutlicher abgeklopft wird und dann eben die Frage, wie verbinde ich mich damit? Dieses auch im Größeren in Verbindung gehen, wie du es gesagt hast, mit Auseinandersetzung mit Politik. Eben bei mir war es auch so mit 10, 11, wo ich dann angefangen habe, mich im Tierschutz zu engagieren und einfach gesehen habe, boah, wie viel Schreckliches passiert auf dieser Welt. Und eben, wir haben teilweise dann eben auch so diese Atombomben-Szenarien durchgespielt und haben halt dann Proteste gemacht gegen Atombombenversuche und solche Geschichten. Also das war echt tief und das hat eben dann auch tiefer liegende Grundmuster und Grundstrukturen, die jetzt bei uns zu Hause wurden, die nie groß diskutiert. Also das war überhaupt kein Thema, aber das kam aus mir heraus. Meine Schwestern zum Beispiel hatten das, glaube ich, kaum. Also die waren da in ganz anderen Sphären oft unterwegs. Aber wo eben dieses nochmal bewusster, okay, ich bin in einer größeren Welt eingebettet und es hat Konsequenzen für mich, prinzipiell da ist. Und dann ist die Frage, wo ist man verbunden, worauf richtet man sich aus? Natürlich auch, welchen Freundeskreis hat man, was wird da thematisiert und so, was spielt dann ja auch eine Rolle. Und dann ja eben auch das Thema, wo es dann nicht mehr nur darum geht, eben den Eltern gefallen zu wollen oder dem ganz unmittelbaren Umfeld, sondern eben auch den Freunden. Und dann eben auch teilweise ein Abwenden von den zu Hause gelebten Mustern stattfindet zugunsten von anderer Sozialisierung. Glaube ich, das ist schon in dieser Phase halt Und mei, da muss man sagen, ich weiß nicht, was physiologisch vor Pubertät, aber ich glaube, das geht bei vielen ja so der erste Schub zwischen 7 und 9 schon, wo man so merkt, okay, da finden so die ersten schon, oder? Ersten Ausbrüche statt. Und eben bei vielen, die auch sagen, es wird immer früher. Also das hat sich tendenziell schon alles ein gutes Stück nach vorne verlagert.
Das liegt ja unter anderem auch an der Ernährungssituation, habe ich mal gelesen.
Habe ich auch schon gehört.
Ja. Hey,
und da finde ich es jetzt wieder interessant.
Bitte. Mach gerne fertig.
Da finde ich es jetzt wieder interessant, auch mit dem Kontext von der Zeitenergie. Weil wie gesagt, hatten wir bestimmt in einer anderen Folge auch schon mal benannt. Früher war es halt so, dass wir sehr viel mehr verwachsen sind in die Strukturen. Eben, es war einfach dichter. Das heißt, die Ausschläge waren in vielerlei Hinsicht eigentlich größer. Also tiefer reintauchen und dann mehr Kraft aufwenden, um das wieder auszuräumen. Ja. Jetzt ist es so, es ist drin, aber das eigene ist halt schon sehr viel präsenter und daher halt auch, also ich könnte mir schon vorstellen, dass viele Herausforderungen, und das zeigt sich ja eben auch mit diesen ganzen ADHS-Lernschwäche-Geschichten, also es gibt viele ja jetzt auch diagnostizierte Problematiken, so wie es jetzt mal im Allgemeinen ausgedrückt würde, die aus meiner Sicht halt auch viel damit zu tun haben, dass vieles gar nicht mehr so tief reingeht und dadurch unmittelbar rausgeschmissen wird. Also die Kinder nehmen gar nicht mehr so viel so tief auf, was dann eben viel längere Zyklen hat, dass es dann wieder in Transformation gebracht wird, sondern es geht unmittelbarer. Und deshalb ist es in sich vielleicht dynamischer. Es ist eben nicht mehr so die ruhigen Kinder und irgendwann gibt es den Mega-Ausbruch, sondern es ist halt wie, läuft eher wie in so einer Daueramplitude der Bewegung. Und dann sagt man ja, sie sind nicht mehr so anpassungsfähig und sie lassen sich nicht mehr so leicht kontrollieren und so weiter. Und ich glaube schon, dass, also aus meiner Beobachtung, dass das einfach mit dieser Zeitenergie auch zu tun hat. Es wird nicht mehr so zusammengeschoben und überlagert von anderen Strukturen, sondern es ist oberflächlicher und der Drang der Selbstentfaltung ist halt auch stärker. Und dann ist wieder die Frage, in welchem Umfeld sind sie eingebunden, eingebettet und was ist dann auch die Folge?
Verstehe, ja.
Wer jetzt noch?
Was mich noch interessieren würde aus energetischer Sicht, jetzt hast du gerade von ADHS gesprochen. Ich zum Beispiel habe immer den Eindruck, dass das ja auch eine riesen Rhythmengeschichte ist. Und dass es eigentlich wie auch ein zu schneller Rhythmus ist im eigenen System. Könnte man das energetisch so auch sagen?
Ist es auf eine Weise und was halt da fehlt, ist der Raum der Erdung. Also es braucht eine Form von Raum von Erdung im eigenen Umfeld auch. Und dadurch, dass aber eben das ja häufig so ist, dass die Kinder dann wie mit ihrer Art anecken. Also sie erzeugen quasi eine Reibung zum System und die systemischen Feststrukturen werden durch diesen intensiveren Rhythmus und eben dieses, dass es nicht mitgetragen wird, massiv in Bewegung versetzt. Und deshalb ist meine Erfahrung wirklich, da ist viel auch systemisch immer, kommt durch diese Phase an die Oberfläche. Und wenn das System quasi sich weitet, lockert, dann kann auch dieser andere Rhythmus besser in Erdung kommen und dadurch entsteht aber wiederum mehr Harmonie und auch Ruhe und Ausdrucksmöglichkeit. Weil das ist ja eben oft dann das Ding, dass durch die Feststrukturen, die auf der einen Seite dann da sind, in dieser Intensität, die die Kinder in sich tragen, eben keine Möglichkeit des wirklichen Ausdrückens ist. Das passt wie nicht rein. Und das ist halt wie so ein Reibungspool. Und deshalb aus meiner Sicht ist es immer sehr gut, da auch vermehrt einen Fokus auf die systemischen Verbindungen zu legen, die eben ja auch für Erdungen essentiell sind. Deshalb das sich komplett abkapseln, was ja auch teilweise in der Pubertät stattfindet, hat halt auch oft einen Erdungsverlust zufolge. Und dann ist halt die Frage, ja, dann driften manche so und dieses wirklich in Verbindung bleiben, also irgendwelche Verbindungspunkte auch zu haben und trotzdem Freiraum zu kriegen in einem guten und angemessenen Rahmen dem Kind gegenüber. Ich glaube, das ist halt gerade in dieser Zeit immer für beide Seiten die große Herausforderung.
Ja.
Wo ich nochmal kurz was zu sagen, wo ich noch ganz kurz weil ich wollte dich nicht unterbrechen vorhin, aber eben mit dem Gehirn, das finde ich immer super spannend. Ich habe so ein paar Kinder, die ich wirklich quasi von der Kindheit an, teilweise Kleinkindalter, jetzt bis mittlerweile teilweise ins Erwachsenenalter begleiten durfte. Und das, also da habe ich mir auch gedacht damals, wo ich das erste Mal so ganz bewusst wahrgenommen habe von der Energie, was für eine Zumutung das eigentlich ist für Kinder oder Jugendliche in der Zeit, solche Lebensentscheidungen zu treffen. Wenn mir gedacht habe, wenn man die Energie vom Hirn, vom dritten Auge in Verbindung mit allen Chakren mal wahrgenommen hat und was da die ganze Zeit auch läuft und welche intensiven Wellen der Veränderung darin stattfinden. Und dann aus dieser Energie zu sagen, und jetzt darfst du dich festlegen, willst du studieren, willst du nicht studieren, willst du eine Ausbildung machen? Und eben bei manchen ist es ja mit 14, also hier in Deutschland, Hauptschule. Wie ich sag, das ist eigentlich eine krasse Zumutung. Also, ja.
Falls du mehr über die faszinierende Welt der Energiearbeit erfahren möchtest, schau doch mal auf unserer Website www.creativechangeworks.com vorbei. Dort gibt es viele weitere wertvolle Infos und Angebote rund um die Energiearbeit. Wir hoffen, dass dir dieser Podcast gefällt und du noch viele inspirierende Entdeckungen auf deiner Reise machen kannst.
Das stimmt, absolut, ja. Stimme ich dir voll und ganz zu. Aber gut, ich meine, glücklicherweise hat sich da ja irgendwie unser Leben auch verändert und es ist ja nicht mehr so wie früher, dass wenn man mal eine Lehre gemacht hat, dass man dann irgendwie sein ganzes Leben diesen Beruf auch ausüben muss.
Zum Glück.
Mehr Flexibilität oder Weiterbildungsmöglichkeiten, ja.
Genau, es passt
und
sich an.
Ja, interessanterweise, manchmal ist ja auch so, dass es gibt ja auch die Charaktere, die irgendwie mit 14 wissen, okay, ich will ins Handwerk oder was auch immer. Und das dann super gut machen und auch einfach gar keine Lust mehr haben auf Schule und das für die irgendwie dann eigentlich auch die Erlösung darstellt.
Genau, das ist der Vorteil zum Glück auch, wenn für viele, und ich verstehe das auch, sich die Veränderungen da in der Richtung nicht schnell genug manifestieren, aber es verändert sich. Eben wenn ich mir überlege, wie es bei mir war, wo ich von der Schule runter bin, wie viele Möglichkeiten es da gab und wie viele Möglichkeiten es jetzt gibt. Es sind da schon Welten dazwischen, muss man wirklich sagen.
Ja, und das ist, finde ich, aber auch enorm. Das können wir vielleicht dann im Erwachsenenalter noch aufgreifen, weil das ja auch zu Schwierigkeiten führen kann, wenn man irgendwie vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht und zu viel Möglichkeit hat zur Auswahl. Jetzt dachte ich gerade eben noch, wir haben zwar schon super ewig gesprochen, aber was an sich auch noch sehr wichtige Themen sind, finde ich, fürs Jugendalter, wäre auch Körper und natürlich auch Sexualität. Aber ja, ist jetzt die Frage, ob man da nochmal tiefer einsteigen wollen.
Ja, das ist ja unser Podcast und unsere lieben Zuhörerinnen können ja sehr gerne entscheiden, ob sie den auf zweimal hören oder in einem Rutsch. Also von daher verzeiht uns die Überlänge diesmal. Aber es sind halt wichtige Phasen.
Mein Gedanke war, dass sich ja in der Jugend auch einfach ja der Körper sehr verändert, es eine enorme hormonelle Veränderung gibt, die Geschlechtsorgane reifen und natürlich auch nochmal da viel mehr in diesem, bin ich irgendwie Teil, bin ich akzeptiert, ja, auch einfach Thematiken diesbezüglich auftauchen können. Nicht müssen, aber können.
Naja, und da denke ich aber auch, dass gerade dieser Bezug halt auch wieder dieses Thema, wer bin ich eigentlich und wie kann ich mich mit meinem Selbst sozusagen auch identifizieren, wie kann ich das annehmen? Thema Eigenliebe ist ja ein ganz, ganz großes Thema, auch gerade in der Pubertät, wo das im Kindesalter, also es gibt viele Kinder, die da auch ganz selbstbewusst dastehen und ja, singen total schief und das ist ihnen völlig egal, weil sie total von sich selbst überzeugt sind, was ja gut ist. Ja, und dann aber geht's ja quasi in, das heißt, die Feedbacks gehen halt dann los und dann ist eben die Frage auch, wie wird die Lernbereitschaft auch im Kontext von mal zu scheitern? Wir hatten es mit den Spielen, ja, das heißt, wie ist es, wenn ich mal nicht gewinne? Wie gehe ich damit um? Und das sind ja auch alles so wichtige Dinge, mit denen man im Kindheitsalter zuerst mal in Kontakt kommt und eben die Körperlichkeit ist, glaube ich, aus meiner Wahrnehmung halt am Anfang noch sehr viel mehr eingebettet in das Gesamte. Eben es ist vieles noch nicht so in den Details ausgeprägt, aber gerade dann durch diese intensiven auch Veränderungen, die ja auf der physischen Ebene auch stattfinden, wird ja der Fokus auch sehr auf den Körper gerichtet. Und dann, glaube ich, geht auch noch viel mehr das Vergleichen los, eben Wertestrukturen gesellschaftlich, das ist eben auch wieder, also wie der Blick, okay, ich bin da in einer Welt eingebunden, die das und das als richtig empfindet und das nicht. Wie leicht nimmt man das an? oder eben auch nicht. Das ist ja auch so klassisch die Revoluzzer, die dann sagen, okay, wir machen es ganz anders. Und wenn gerade in ist, keine Ahnung, blonde Haare zu tragen, dann färbe ich sie schwarz und so. Und daher dieses Beschäftigen mit dem Körper und dadurch auch aber auch mit Nähe zu sich selber, das ist ja eben auch im Kontext der Entwicklung von Sexualität ja auch ein wichtiger Aspekt, ist natürlich sehr fordernd. Und eben aus meiner Sicht so dieses Thema Selbstliebe, Eigenliebe, Thematiken, wie sehr bin ich abhängig, wie sehr habe ich meine Strategien darauf abgezielt, quasi von anderen Zuspruch zu bekommen, wie sehr habe ich Freiheit gewählt, wie drücke ich die aus, zeigt sich ja eben auch da. Und ich glaube, da ist halt auch, das merkt man aber auch den gesellschaftlichen Wandel, finde ich auch bei den Jugendlichen, weil halt die Vielfalt, und da muss ich sagen, jetzt auch von meinem Alter her, bei uns war das alles noch extremst konservativ. Also ganz viele Dinge, die jetzt völlig normal sind im jugendlichen Alter, waren damals noch echt schwierig. Und auch so Scham, glaube ich, war viel intensiver noch vertreten, als das jetzt so ist. Also wo ich sage, bei uns, ja, wir haben uns alle versteckt. Wir hatten alle solche Pullis an und fette Baggies. Das war so gerade die Zeit, also in den 90er Jahren. Bloß nichts blicken lassen von den Veränderungen, die der Körper da macht. Und weiß noch, dann bei den ersten Partys, wenn man sich dann getraut hat, mal was Enges anzuziehen, war das dann irgendwie so voll die Befreiung, wo er so das Gefühl hatte, boah, ich kann mich so zeigen. Und aber es war oft halt noch so ein voll hin- und hergerissen sein. Und ich habe schon den Eindruck, ich meine, du bist da noch mehr am Trend der Zeit dran, dass da viel, sehr viel freier ist, als es so eben vor 20, 30 Jahren noch war.
Absolut. Also ich finde allein schon so die Auseinandersetzung mit der sexuellen Identität und der sexuellen Orientierung. Ich finde es einfach so viel selbstverständlicher, dass heute irgendwie ein jugendlicher Mensch sagt, ja, ich bin irgendwie bisexuell oder pansexuell oder was auch immer. Und da muss ich auch sagen, da bin ich auch noch in ganz anderen Umgebungen groß geworden, ländlich. Genau, und das ist auf jeden Fall schön, dass da einfach irgendwie ein ganz anderes Bewusstsein da ist und auch, wie du sagst, eine ganz andere Freiheit, irgendwie darüber auch zu sprechen.
Ja.
Genau. Ich denke, es ist nicht immer einfach. Also manchmal denke ich mir schon auch, das finde ich schon auch herausfordernd, überhaupt irgendwie so in diese großen Zeit der Veränderung zu stecken und sich dann halt auch mit noch mehr irgendwie, was auch so im Außen an einen herangetragen wird, auseinanderzusetzen. Und gleichzeitig, klar, ist auch eine Freiheit.
Naja, und ich denke auch da, es ist halt auch ein Spiegel dieser Zeit. Also ich weiß auch, wo ich so 14, 15 rum war, für mich war zum Beispiel das Internet das absolut geilste überhaupt. Also weil eben auch gerade mit meinem Wissensdurst und auch so die Art, sich zu verbinden, fand ich total faszinierend. Also wir sind teilweise nach München reingefahren, haben uns wirklich in Internetcafés gesetzt und da unser Taschengeld ausgegeben. Einfach nur, um diese Art von Vernetzung zu erleben. Das war halt damals noch ein Novum. Oder ich bin dann teilweise eben, weil mein Vater einen Computer hatte mit Internetanschluss und wir noch nicht, und bin dann teilweise 1,5 Stunden mit der S-Bahn gefahren, um 1 Stunde ins Internet gehen zu können. Also so Sachen habe ich gemacht. Ja, und dieses, also offene, und eben ich kriege überall auch die Informationen her und eben die ersten Websites und so weiter. Das war halt, ja. Ende der 90er, naja, in der Mitte der 90er gerade so am Aufstreben. Und wo ich mir denke, das ist halt jetzt normal. Und in der Normalität dann aber auch wieder zu schauen, und ich glaube, das Thema ist trotzdem das gleiche, wie bin ich darin geerdet? Also wir haben uns halt mit anderen Sachen beschäftigt. Also die jetzigen Jugendlichen sind ja in diesem schnelleren Rhythmus und in dieser Dynamik schon drin. Und da muss ich auch sagen, prinzipiell der Körper, also zumindest von der energetischen Ebene, passt sich unheimlich schnell an energetische Veränderungen an. Na, wo ich sage, zum Beispiel, Thema Elektrosmog war früher energetisch ein viel größeres Thema, was nicht bedeutet, dass es jetzt verschwindet. Aber es war oft viel störender für Menschen als jetzt, wo überall halt auch ein viel, viel intensiverer Einsatz einfach von Elektronik auch stattfindet. Das heißt, wir haben jetzt definitiv viel mehr Elektronik als vor 20, 30 Jahren um uns rum. Und es ist aber auch nicht mehr so störend von der Energie her. Und genauso diese Anpassungsfähigkeit wirklich vom Körper an das Meer an Einflüssen und dann trotzdem eben die Freiheit, die man hat, muss man erden, muss man leben und das ist zu jeder Zeit das grundsätzlich mal gleiche Grundprinzip. Finde ich auch gut.
Ja,
und deshalb so am Ende des Tages muss man sagen, jede Zeit hat ihre Herausforderung. So oder so. So, das wäre sehr ausführlich. Ich glaube, wir können es dabei belassen und dann werden wir uns nächste Woche hören mit der Lebensphase des Erwachsenenalters.
Frisch bin gespannt.
Aus der Pubertät. Ich auch. Vielen Dank fürs Zuhören und dass ihr dran geblieben seid, auch wenn es heute mal etwas länger gedauert hat.
Vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn du in Zukunft mehr zu bestimmten Themen hören möchtest, lass es uns wissen. Über das Kontaktformular in der Beschreibung kannst du ganz einfach deine Wünsche teilen. Denk dran, Veränderung beginnt immer in dir. Energiearbeit eröffnet dir unglaubliche Potenziale, nicht nur dein eigenes Leben, sondern auch das Leben deiner Klienten nachhaltig zu verändern. Entdecke die Möglichkeiten und kontaktiere uns gerne.